Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Es war die große Reichspolitik, die die Zeitung vor 100 Jahren nach dem Tod von Reichspräsident Ebert in Atem hielt. Aber auch in den Ländern und Kommunen standen natürlich weiterhin Entscheidungen an und eben dorthin lenkt das Hamburger Echo in seiner Ausgabe vom 5. März 1925 den Fokus. Bereits im Oktober 1924 war in der Hansestadt eine neue Bürgerschaft gewählt worden, in der die alte Koalition aus SPD und DDP seine Mehrheit knapp verloren hatte. Nach langen Verhandlungen hatte man deshalb getan, was auf Reichsebene nicht geklappt hatte, nämlich die rechtsliberale DVP mit ins ansonsten linksliberale Boot zu holen. Weshalb man in Hamburg als recht gutheißen sollte, was in Berlin nicht billig war, erläutert das Echo seiner sozialdemokratischen Leserschaft und uns Rosa Loy.
Hamburgs neuer Senat. Anders als in den beiden hanseatischen Schwesterstädten wird sich in Hamburg die Neubildung des Senats nach den Wahlen des vergangenen Jahres vollziehen. Während in Bremen der schon einmal gescheiterte Bürgerblock erneut die Leitung des Staatsschiffes einem sozialistenreinen Senat übertrug und in Lübeck als Gegenstück dazu die Parteien von den Deutschnationalen bis zur Sozialdemokratie eine senatorische Arbeitsgemeinschaft bildeten, haben wochenlang vertraulich geführte Verhandlungen zwischen Sozialdemokraten, Demokraten und Deutscher Volkspartei in Hamburg jetzt zu dem Ergebnis geführt, dass diese drei Parteien eine Koalition schließen werden, aus der in kürzester Frist ein neu gewählter Senat hervorgehen soll. Trotz mancherlei Vorbedingungen, die schon seit Jahren für eine solche große Koalition in Hamburg gegeben waren, ist es gerade jetzt angesichts der Entwicklung im Reich und in Preußen nicht leicht gewesen, sie zustande zu bringen. Läge nicht härteste Notwendigkeit sowohl für das Bürgertum wie für die Arbeiterschaft vor, sich im Interesse des Gemeinwesens auf einer für beide Teile annehmbaren Basis zu verständigen, so wären wohl auch in Hamburg die Verhandlungen am Ende noch ohne Ergebnis abgebrochen worden. Aber hinter diesem Ende hätte sich sofort die Frage erhoben, was weiter? Eine Antwort darauf zu finden, wäre bei dem parlamentarischen Kräfteverhältnis, wie es durch die Bürgerschaftswahl vom 26. Oktober 1924 geschaffen ist, wirklich nicht so einfach gewesen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Entscheidung über den Fortbestand des bisherigen Senats seit jener Wahl auf des Messers Schneide steht. Demokraten und Sozialdemokraten, die diesen Senat im März 1921 gemeinsam gewählt haben, verfügen jetzt nicht mehr wie früher über eine sichere Mehrheit, sondern können im günstigsten Falle, das heißt mit Unterstützung von zwei Zentrumsabgeordneten, auf 78 Stimmen zählen. Es fehlen ihnen also mindestens zwei zur Hälfte der aus 160 Mitgliedern bestehenden Bürgerschaft. Auf der anderen Seite wäre freilich auch keine regierungsfähige Mehrheit gegen sie möglich. Ja, selbst die zum Sturz des gegenwärtigen Senats notwendige Mehrheit für ein Misstrauensvotum, das nach der Verfassung mindestens 81 Stimmen auf sich vereinigen muss, wäre schwerlich jemals aufzubringen gewesen. Wohl aber hätten die dem jetzigen Senat feindlichen Parteien, von den Völkischen bis zu den Kommunisten, sich fortgesetzt das Vergnügen leisten können, mit einfacher Mehrheit Senatsvorlagen zu Fall zu bringen, wenn die Volkspartei geneigt gewesen wäre, solches Schindluderspiel mitzumachen. An Versuchen, die Volkspartei mit der Aussicht auf einen künftigen Bürgerblock-Senat für derartige Späße zu gewinnen, haben es die Deutschnationalen und ihre Presse nicht fehlen lassen. So schrieb noch kürzlich am 2. März der Führer der deutschnationalen Bismarck-Jugend, ein allerdings politisch gänzlich unreifer H.O. Sieveking in der Kreuzzeitung, für die Hansestädte könne heute allein noch eine Politik unter Ausschluss der Sozialdemokratie in Frage kommen. Führende Persönlichkeiten der Deutschen Volkspartei im Reich und in Preußen sollten daher ihre Hamburger Parteifreunde vor dem Weg, den sie durch Zusammengehen mit der Sozialdemokratie beschreiten wollten, warnen. Nun, die volksparteiliche Führung im Reich und in Preußen hat offenbar vorgezogen, solche nach deutschnationalem Diktat verfasste Warnungen nicht nach Hamburg zu richten. Im Gegenteil. Die Hamburger Volkspartei scheint von ihrer Berliner Leitung sogar ermutigt worden zu sein, sich an einer Koalition mit Demokraten und Sozialisten zu beteiligen. Jedenfalls hat sich die Fraktion der Volkspartei in Hamburg nicht lange gesträubt, als der demokratische Bürgermeister Dr. Petersen sie zu Verhandlungen mit der demokratisch-sozialistischen Koalition einlud. Und obwohl es bei diesen Verhandlungen mitunter recht harte Auseinandersetzungen gab, hat es doch auch die Volkspartei sorglich vermieden, alles zum Bruch kommen zu lassen. Wenn das verlogene Geschwätz der kommunistischen Volkszeitung, die hamburgische Sozialdemokratie sei schon vor der Bürgerschaftswahl mit der Volkspartei handelsein gewesen und der erbitterte Kampf zwischen den beiden Parteien sei bloß zum Schein und zur Täuschung der Wähler geführt worden, auch nur einen Funken Wahrheit enthielte, so hätte die Gefahr eines Bruches nicht vom ersten bis zum letzten Tage der Verhandlungen, die übrigens erst geraume Zeit nach der Bürgerschaftswahl eingeleitet wurden, fortbestanden. Wir sehen sie auch heute, wo die Verhandlungen unmittelbar vor dem Abschluss stehen, noch keineswegs für überwunden an, sondern erblicken in der Koalition mit der Volkspartei eine Belastungsprobe, die ein starkes Vertrauen zu dem neuen Senat einstweilen nicht aufkommen lässt. Er wird erst durch seine Leistungen zu beweisen haben, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen parteipolitisch so weit geschiedenen Gruppen wie Sozialdemokraten und Volksparteilern in unserem Stadtstaat möglich ist. Die Probe muss aber gewagt werden, weil auf andere Weise keine Lösung der Schwierigkeiten, die sich aus der jetzigen Zusammensetzung der Bürgerschaft ergaben, zu erzielen ist. Erst muss versucht werden, eine Regierung nach dem Willen der Mehrheit des Volkes zu bilden, bevor eine Auflösung der Volksvertretung und Neuwahlen in Frage kommen können. Die Mehrheit der Hamburger Bevölkerung aber steht unzweifelhaft hinter den drei Parteien, die jetzt den Versuch der Zusammenarbeit im Senat unternehmen wollen. Sie verfügen zusammen über 101 Stimmen, 53 Sozialdemokraten, 23 Demokraten, 23 Volksparteiler und 2 Zentrumsmänner, können also jeden Ansturm der Opposition von links, 24 Kommunisten, oder von rechts, 32 Deutschnationale und Völkische, abschlagen. Das gibt dem neuen Senat von vornherein eine festere Grundlage, als sie selbst eine Mehrheit von 2 bis 3 Stimmen der sogenannten Kleinen Koalition bieten könnte, falls eine solche Mehrheit vorhanden wäre. Dann aber ist noch daran zu erinnern, dass die Regierung Hamburgs bisher schon nicht nur aus Demokraten und Sozialdemokraten bestand, sondern dass ihr noch aus dem früheren Senat her einige Männer angehörten, die keiner Partei zugeschworen waren, aber ihrer politischen Vergangenheit nach der Volkspartei nahestanden. Einer von ihnen, Senator Dr. Schramm, wird jetzt von der Volkspartei auch für die Neuwahl des Senats präsentiert. Neben ihm bringt sie 3 neue Männer in den Senat. 2 davon, Dr. Burchardt und Dr. de Chaperouge, sind Träger von Namen, die schon im althamburgerischen Senat vertreten waren. Der 3., Herr Behring, ist Neuling. Er hat weder der Bürgerschaft noch einer Behörde angehört. Die demokratische Fraktion soll 4 von ihren bisherigen 5 Senatoren behalten, die Sozialdemokraten 7 von bisher 8. Als Kandidaten der Demokratischen werden genannt Dr. Petersen, Kohn, Dr. Nöldecke, Dr. Mattei, von der Sozialdemokratie Heinrich Stubbe, Emil Krause, Luis Grünwald, Adolf Schönfelder, Heinrich Eisenbart, Paul Neumann, Max Mendel. Endgültige Aufstellung der Senatskandidaten erfolgt in dem verfassungsmäßig hierfür einzusetzenden bürgerschaftlichen Ausschuss. Der künftige Senat wird demnach nicht mehr aus 16, sondern nur noch aus 15 Mitgliedern bestehen. Das entspricht einem vielfach geäußerten Verlangen, überflüssige Stellen auch im Senat abzubauen. Es entfällt damit der Sitz, den der jetzt als Gesandter Hamburgs in Berlin tätige Senator Strandes innehat. Zugleich entfällt damit die Notwendigkeit, dass im Falle von Stimmengleichheit im Senat der präsidierende Bürgermeister durch seine Zusatzstimme die Entscheidung herbeiführt. Es bleibt damit wesentlich so, dass Hamburg auch weiterhin von einem aus Vertretern der Arbeiterschaft und des Bürgertums in ungefähr gleichem Verhältnis gebildeten Senat regiert wird. Richtunggebend für diese Regierung ist und bleibt die republikanische Verfassung des Reiches und des hamburgischen Staats, zu deren unbedingter Anerkennung sich nun auch die Volkspartei bereit gefunden hat. Bewährt sich der neue Senat in und für Hamburg, so wird ohne Frage das hier gegebene Beispiel auch maßgebend für die künftige Entwicklung in anderen Gliedstaaten des Reiches sein.
Petersen, Brauer 1, Brauer 2, Sieveking, Brauer 3, Nevermann 1, Nevermann 2, Weichmann 1, Weichmann 2, Weichmann 3, Schulz 1, Schulz 2, Klose 1, Klose 2, von Donani 1, von Donani 2, von Donani 3, von Donani 4, Foscherau 1, Foscherau 2, Foscherau 3, Runde, von Beuys 1, von Beuys 2, von Beuys 3, Ahlhaus, Scholz 1, Scholz 2, Tschentscher 1, Tschentscher 2. Und nun? Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.